Ja, als Thema habe ich gewählt für heute, habt nicht die Welt lieb, noch was in der Welt ist. Und ich weiß nicht, wer von euch der Name Thomas Jefferson was sagt. Thomas Jefferson hat zwei berühmte Schriftstücke geschrieben. Das bekannteste ist sicherlich die amerikanische Unabhängigkeitserklärung. Und das zweite, vielleicht nicht so bekannt, ist die sogenannte Jefferson-Bibel. Thomas Jefferson hat nämlich aus seiner Bibel alles herausgeschnitten, was ihm nicht so besonders gut gefiel, und zur Seite gelegt und sich eine eigene Bibel zusammengestöpselt. Die kann man sehen im National Museum of American History, war zuletzt, glaube ich, bis Ende Mai dort ausgestellt, gibt es jetzt aber auch im Internet. Also wen das mal interessiert, was Herr Jefferson sich da zusammengebastelt hat, der kann sich das anschauen. Der Vers heute, habt nicht die Welt lieb, noch was in der Welt ist, der ist auch der Schere zum Opfer gefallen, der ist da nicht mehr drin. Ja, ich weiß, als Christen schlagen wir in Gedanken die Hände über den Kopf zusammen, wenn wir sowas hören, aber wir müssen uns natürlich fragen, ob wir nicht auch manchmal dazu neigen, bestimmte Bibeltexte lieber zu lesen, öfter zu lesen, uns intensiver mit zu befassen als andere. Jetzt weiß ich nicht, wer von euch diesen Text, habt nicht die Welt lieb, noch was in der Welt ist, schon in seiner Bibel rot unterstrichen hat und öfter mal auf Grußkarten verschenkt oder so. Ich hab mal geschaut, seit 1930 gibt es die Jahreslosung, da war der Text noch nie dabei. Und ich habe auch noch nie diesen Text so auf einem gesehen, dass jemand, der sich einen Mercedes kauft, ein Christ, sich diesen Vers da drauf klebt, oder auf dem Flachbildschirm, auf dem großen, habe ich noch nie bei irgendeinem Christen diesen Text gesehen. Ja, also ein Text, den man vielleicht gerne ausblendet, nicht so gerne liest wie "Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln". Aber auch dieser Vers ist genauso Gottes Wort wie jeder andere Vers in der Bibel auch, ohne Ausnahme. Das ist ein Grund, einer der Gründe, warum ich denke, wir sollten uns auch heute mal mit diesem Thema befassen. Für mich ist der Vers unbehaglich. Ich weiß nicht, wo euch das geht. Also verschiedene Gründe sprechen dafür, warum wir, oder ich habe mir versucht zu erklären, warum ist das unbehaglich? Warum wird der Text nicht so oft gepredigt? Warum sieht man den nicht so oft auf Grußkarten? Eines ist für mich persönlich, dass ich einerseits sehe, es ist eine klare Ansage, ganz klarer Text, 10 Wörter, kein einzelnes davon, was man nicht versteht. Und trotzdem ist unklar, was man nun eigentlich machen soll. Hab nicht die Welt lieb, eine klare Ansage, aber was heißt das konkret? Und wir ahnen, oder ich zumindest ahne, hier gibt es ein Spannungsfeld. Irgendwo ist hier in der Welt, stehen wir in einem Spannungsfeld und wir müssen uns irgendwo positionieren. Ich habe bisher noch keinen Christen getroffen, der gesagt hat, die Welt, die ficht mich überhaupt nicht an, da habe ich gar nichts mit zu schaffen. Also ich denke, jeder von uns steht hier auch in einem solchen Spannungsfeld und wir müssen uns positionieren. Und das kann natürlich dazu führen, wenn wir uns intensiv mit dem Vers befassen, dass ein intensives Nachdenken vielleicht bewirkt, dass wir bestimmte Dinge ändern müssen, dass wir vielleicht bestimmte Dinge, an denen wir hängen, aufgeben müssen oder bestimmte liebgewordene Gewohnheiten ändern müssen. Und ich denke, dieser Vers, hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, der geht auch ein bisschen in die Privatsphäre. Das ist nicht das, was wir nur sonntags machen. Hier geht es auch wirklich um alles und auch Dinge, die im Verborgenen sind, die vielleicht noch nicht einmal irgendein anderer weiß. Also auch das geht also richtig ans Eingemachte, wenn wir uns da mit befassen. Aber wir wollen das tun. Aus einem Grund hatte ich schon gesagt, weil es Gottes Wort genauso ist wie jedes andere auch. Und weil wir uns bewusst sind, dass die Liebe zur Welt eine extreme Gefahr für Christen darstellt. Und das ist nicht erst seit Internet und DVD und Fernsehen so und seitdem es Autos gibt. Dieser Vers ist ja schon Jahrhunderte oder weit über 1000 Jahre alt. Das heißt, diese Gefahr hat es immer gegeben. Finden wir auch Beispiele in der Bibel. Schauen wir uns mal ein Beispiel an. Da ist hier von einem Herrn die Rede, nämlich Demas. Paulus, an zwei Stellen lässt er die Gemeinden grüßen. Kolosser 4, es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. Im Philemon schreibt Paulus, es grüßen dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Das heißt, Demas ist ja ein Mann, der mit Paulus gegangen ist. Ganz offensichtlich ich bin mir sicher, man kann nicht mit Paulus an die vorderste Front gehen, Gemeinden gründen, beten, verfolgt werden, flüchten, ohne dass man wirklich brennt für Gott. Er war sicher kein Mitläufer, er war ein wesentlicher Mitstreiter, er war an vorderster Front. Und ich denke, dass er ein geistliches, brennendes Herz hatte. Und da heißt es tragischerweise in 2. Timotheus, denn Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit liebgewonnen hat. Weg vom Fenster. Ein Mann, der vielleicht über Jahre hinweg mit Paulus gelebt hat, mit Paulus gezogen ist, Gemeinden gegründet hat, auch das Wirken Gottes gesehen hat, weg vom Fenster, nicht mehr da. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Jeder kennt vielleicht so einen Demas im Leben. Meine Frau und ich kannten damals in Göttingen eine junge Studentin, war total begeistert, war lebhaft, hatte gute Sachen gesagt und irgendwann mal war sie weg. Keiner wusste genau, warum. Und in den meisten Fällen ist das aber ein schleichender Prozess. Und deswegen ist er auch so gefährlich. Ich denke, dass wenn jemand lau wird, wenn jemand von Gott abfällt, dann ist das nicht über Nacht. Man schläft nicht als lebendiger, geisterfüllter Christ ein und steht als Atheist wieder auf. Das passiert, glaube ich, nicht. Die meisten, in den allermeisten Fällen ist Abfall von Gott oder auch lau werden, das ist vielleicht nicht die Extremstufe, aber das, wo viele dann auch, oder wo man leicht auch landen kann, das passiert schleichend. Das passiert nicht über Nacht, sondern es geht nach und nach, passiert da was. Das heißt, wir stürzen nicht ab in aller Regel, wir driften ab, wir gleiten ab. In dieser Gefahr steht jeder von uns, dass wir langsam, vielleicht ohne, dass ich es merke, vielleicht auch ohne, dass andere es merken, abgleite. Das Extrem ist sicher der komplette Abfall von Gott. Vielleicht nicht ganz so extrem, aber häufiger dafür die Lauheit. Und da wissen wir ja, wie die Bibel über Lauheit denkt. Vers aus Laodicea, aus der Gemeinde Laodicea, da heißt es, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist, ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Ganz klare Ansage an die Gemeinde in Laodicea, sicher auch eine ebenso klare Ansage an alle Christen heute. Lauheit ist etwas, was mit Gott, wo Gott kein Ja zu findet. Das ist etwas, was Gott nicht schmeckt. Und er würde uns ausspeien aus seinem Mund, wenn wir denn lau sind. Und das ist, denke ich, eine große Gefahr, in der wir Christen leben, wenn wir die Welt lieben, dass es zur Lauheit kommt. Oder im schlimmsten Fall sogar bis zum Abfall. Das heißt, es ist immer wieder gut, wenn wir uns Zeit der Stille nehmen und Gedanken machen und fragen, gleite ich ab? Bin ich irgendwo am Driften? Konkret muss man sich dann vielleicht bestimmte Fragen stellen, Fragen, die ich mir gestellt habe, sind, verbringe ich mehr Zeit vor dem Fernseher oder im Internet als mit meinen Geschwistern im Glauben? Oder gehe ich lieber ins Kino als in die Kirche oder in den Gottesdienst? Oder denke ich während der Predigt an meine Hobbys? Oder freue ich mich über ein Geschenk von 500 Euro mehr als darüber, dass ich höre, dass jemand zum Glauben gekommen ist? Oder unterscheidet sich der Inhalt meines MP3-Players von dem anderer Leute? Ich frage mich manchmal, wenn man jetzt von irgendwie 5 Leute randomisiert, zufallsgesteuert, jetzt mal so Webkontakte und Webseiten und MP3-Player-Inhalte sammeln würde und dann 5 Leute aus der Welt, sage ich mal, nehmen würde, ob man da überhaupt einen signifikanten Unterschied sieht. Ob man sagen würde, das sehe ich schon, das ist ein christlicher MP3-Player. Ich frage mich, ob das wirklich so sein wird. Also wir sind da recht eingetaucht in unsere Umwelt. Aber das Schreiben an die Gemeinde in Laodicea geht noch weiter. Da heißt es, denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist. Hier sehen wir ein Beispiel, man sieht das Dunkle nicht so gut, also mangelt es an nichts und dann auf der einen Seite und auf der anderen Seite, du bist elend, erbärmlich und blind. Das hier ist eine klassische verzerrte Selbstwahrnehmung. Das heißt, wie die Gemeinde sich wahrnimmt oder wie wir uns vielleicht wahrnehmen, steht im weitem Gegensatz zu dem, wie Gott uns wahrnimmt und Gott uns sieht. Und das ist etwas, wo ich sehe, dass wir Christen, wenn wir gerade im Umgang mit der Welt, dass wir da sehr leicht einer verzerrten Selbstwahrnehmung zum Opfer fallen. Jesus hat ja mal das Bild vom Splitter und dem Balken gebracht. Er hat gesagt, was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht. Und ich persönlich glaube, dass insbesondere im Umgang mit der Welt, was das bedeutet, komme ich gleich noch näher drauf, dass wir da ganz besonders leicht einer verzerrten Selbstvernehmung zum Opfer fallen und das nicht so sehen. Das kann man auch ganz wunderbar nachvollziehen, wenn man sich mal Statistiken anguckt. Ich habe mir mal die Statistik angeguckt vom Medienpädagogischen Forschungsverbund, da geht es um Fernsehkonsum. Und da wurden die Leute erstmal gefragt, wie viel Fernsehen gucken sie am Tag? Und dann wurden die Leute gefragt, wie viel glauben sie denn gucken die anderen am Tag? Und 93% der Befragten gehen davon aus, dass alle anderen mindestens 2 bis 3 Stunden mehr am Tag Fernsehen gucken als sie selber. Also man muss kein Statistiker sein, um zu sehen, dass da was faul ist. Und das wurde auch aufgeschlüsselt nach Fernsehkonsum, die 1 Stunde gucken, die 2 Stunden gucken. Und je mehr die Leute gucken, desto mehr überschätzen sich das Gucken der anderen. Also die schlimmsten Fehleinschätzer waren die Leute, die selber 5 Stunden am Tag Fernsehen gucken. Die waren also der Meinung, alle anderen würden doch viel, viel, viel mehr gucken und sie wären völlig harmlos. Ja, das ist hier. Das kann man auch an anderen Statistiken sehen. Wir haben eine verzerrte Selbstwahrnehmung, wenn es um unseren Umgang zum Beispiel mit Medien, auch in anderen Dingen geht. Wir sind immer noch recht gut, die anderen sind alle schlimmer. Und das ist, muss ich sagen, kann ich auch für mich so sagen, etwas, wo ich immer dran arbeiten muss. Also ich habe bisher immer so den Umgang mit der Welt gewissermaßen als ein Balance abgesehen, so eine Art Gleichgewicht halten. Man muss irgendwie ein gesundes Mittelmaß finden und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bilde mir ein, in manchen Bereichen, Umgang mit Medien oder so, hätte ich jetzt das Mittelmaß gefunden und alle die, die links sind, sozusagen strenger sind als ich, rigoroser sind als ich, die sind gesetzlich und alle die, die rechts sind, die sind weltlich. So nach dem Motto, alle fallen vom Pferd, die einen in die Gesetzlichkeit, die anderen in die Weltlichkeit und ich schaffe das irgendwie im Sattel zu sitzen und habe genau das Mittelding. Und seitdem ich über diesen Text nachgedacht habe, wird mir klar, dass ich vielleicht auch, im Sattel sitze, aber ich sitze auf dem falschen Pferd. Ich sitze auf dem falschen Pferd, wenn ich nämlich, ich bringe mal so ein Bild, gerade ausreite. Und das ist das, was weltlich ist. Weltlich ist jetzt nicht unbedingt das, was in Las Vegas passiert oder auf der Reeperbahn. Weltlich ist das alles, was sozusagen horizontal ist, alles, was auf die Erdoberfläche beschränkt ist, das ist weltlich. Ganz unabhängig, ob das jetzt ganz offensichtlich schlecht ist, auch das eigene Vorankommen, einfach nur das eigene Vorankommen im Blick haben. Wirtschaftlich, gesellschaftlich anerkannt sein, viele, viele Kontakte bei Facebook haben. Ich sage jetzt nichts gegen Facebook, aber einfach nur dieses auf diese Ebene ausgerichtet. Beruflich vorankommen, intellektuell vorankommen. All diese Dinge, wenn das nur auf diese horizontale Ebene beschränkt ist, das ist weltlich. Und wenn ich sozusagen zwar ein gesundes Mittelmaß halte zwischen zu viel und zu wenig oder dann ist das eigentlich auch nichts wert. Denn auch das ist letztendlich weltlich. Und geistlich im Gegensatz dazu wäre oder ist das Horizont, das vertikale Denken. Ich gucke nach oben. Ich frage mich, ist das, was ich mir kaufe, wenn ich mir jetzt diesen Flachbildfernseher kaufe oder dies oder das, fördert das meine Beziehung zu Jesus? Den Film, wenn ich mir den jetzt anschaue, fördert das meine Beziehung zu Jesus, fördert das mein geistliches Leben, wird Jesus mir größer dadurch und ist es auch dazu angetan, dass andere Jesus kennenlernen. Das ist geistliches Denken. Und ein weiteres geistliches Denken, im Gegensatz zum Weltlichen, ist auch wieder vertikal. Ich gucke nicht auf die Gabe, sondern auf den Geber. Und das ist etwas, was wir häufig vernachlässigen, auch Christen, lieben natürlich die Gaben. Es ist nicht so, dass nur die Welt ein schönes Glas Rotwein zu schätzen weiß, das wissen wir auch zu schätzen. Aber wenn wir nur die Gabe sehen und den Geber nicht, dann denken wir weltlich. Ich erinnere mich noch, als meine Kinder klein waren, ich weiß gar nicht, welches von den fünf das war, also da ich jetzt mehrere habe, brauchte ich jetzt keins direkt angesprochen fühlen, aber ich weiß, es gab einen Kindergeburtstag und da kam also so ein Gast und das Erste, was gemacht wurde, ist, zack, das Geschenk aus der Hand gerissen und, oh, was hast du mir denn mitgebracht? Gar nicht mal Danke gesagt, einfach gerissen, aufgerissen, ah, toll. Ich weiß, also so neigen wir dazu, mal eben fix Danke sagen, aber nicht den Geber sehen. Ein Beispiel dazu finden wir auch in der Bibel. Zu allem, was hier so heutzutage passiert, finden wir letztendlich auch schon Beispiele in der Bibel, weil sich unser Herz letztendlich auch in den letzten 2000 Jahren nicht wirklich geändert hat. Das nächste bitte, das kennt ihr alle. Und als Jesus sie sah die 10 Aussätzigen, sagte er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber kehrte von ihnen wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war, und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und wir wissen alle, dass die anderen 9 nicht gekommen sind. Auch Jesus fragt danach, wo sind denn die anderen geblieben? Hier haben 9 oder alle haben die Gabe gesehen, aber nur einer hat den Geber gesehen. Ich bin absolut sicher, dass die anderen 9 mit der Gabe zufrieden waren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von denen gesagt hat, ach, dieses Gesunde, das ist nichts, das ist zu stressig. Ich hätte gerne meinen Aussatz zurück. Den wollte bestimmt niemand wieder haben. Also die Gabe ist sicherlich von allen 10 gerne genommen worden, aber nur einer, pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das ist das, was wir uns auch immer wieder neu bewusst machen müssen, dass hinter der Gabe der Geber steckt. Und wir denken geistlich und nicht weltlich, wenn wir bei einer Gabe, die wir bekommen, im Auge behalten und vor Augen malen, wer das ist, der uns das gegeben hat und wie er ist. Das ist also geistliches Denken, so vertikales Denken. Das heißt, es geht an Gott, es geht um Gott und an die Beziehung zu ihm. Paulus drückt das auch mal an einer Stelle so aus, alles ist gut, aber es frommt nicht alles. Das heißt, die Gaben selber sind nicht schlecht, aber die Frage ist bei dem, was wir tun, nicht nur, ist es richtig oder falsch, sondern frommt es. Das soll heißen, dient es meiner Beziehung zu Gott, dient es dazu, dass andere Dinge, dass andere zu Gott finden. Also die Dinge selber sind weder geistlich noch weltlich. Wenn jemand, also ein Zungenpiercing beispielsweise, das würde man vielleicht denken, oh, das ist was Weltliches. Das ist einfach eine Frage, nicht was man macht, sondern warum man das macht. Wenn jetzt jemand sagt, ich will unter Punkern missionieren und wenn ich dann mit meiner Krawatte hinkomme, dann schleife ich mich an meiner Krawatte da aus dem Dunstkreis raus. Also in so einem Fall, und wenn der andere sagt, deswegen mache ich mir auch so eine Nadel ins Ohr, damit die mich anerkennen, dann ist das eine geistliche Handlung. Also ob etwas Geistliches oder Weltlich ist nicht die Handlung als solche, von einigen Extremfällen abgesehen, sondern warum ich das mache, wo ist mein Herz, was ist meine Motivation, das zu tun. Das heißt, unser Denken sollte dahin gehen, dass wir uns fragen, fördert diese Anschaffung meine Beziehung zu Gott? Tut es meinem Verhältnis zu Gott gut, wenn ich mir diesen Film jetzt angucke? Oder auch, kann ich mein Hobby dazu nutzen, dass andere zum Glauben kommen? Meine Frau und ich, wir kennen einen Missionar, auch noch aus unserer Studentenzeit, und der war begeisterter Kleinkaliberschütze. Und als ich das hörte, dachte ich, was ist das denn für ein weltliches Hobby? Wie kann denn ein Pastor in Schießverein gehen? Und dann erklärte er uns aber, dass er über sein Schützenverein Leute kennenlernt, die er nie sonst erreichen würde. Er sagte, die kriege ich nie in meine Kirche. Die kommen auch nie in zu einer Evangelisation. Die erreiche ich nur dort in diesem Schützenverein. Und das macht diese Sache zu einer geistlichen Sache. Sein Ziel war, Menschen zu erreichen, möglichst viele und auch möglichst welche, die man sonst nicht kriegt. Das heißt, die Sache als solches, auch ein Hobby als solches, ist nicht, ob das geistlich oder weltlich ist, hat nichts mit dem Hobby direkt zu tun, sondern damit, warum mache ich das? Und das müssen wir uns auch immer wieder fragen als Christen. Interessiere ich mich mehr für das, was Gott mir gibt, als für ihn selbst? Sage ich nochmal fix Danke oder mache ich das wie der Geheilte eben in diesem Text, werfe ich mich mit lauter Stimme vor seine Füße und bete ihn an und preise ihn. Das ist das, was eine geistliche Beziehung ausmacht. Ich liebe den Geber und auch seine Gaben, aber in erster Linie deshalb, weil ich darüber Kontakt mit dem Geber bekomme. Das war jetzt habe ich ein bisschen erläutert, geistlich versus weltlich, das heißt sozusagen weltlich, dass die auf der einen Seite vom Pferd fallen, jetzt komme ich noch auf die andere Seite, geistlich versus gesetzlich. Wir denken häufig, oder ich denke häufig, je strenger die Regeln, desto gesetzlicher ist etwas. Wenn einer also einen ganz rigorosen Umgang hat oder Regeln für sich hat, im Umgang im Internet beispielsweise, dann denke ich immer, das ist aber sehr gesetzlich. So definiert sich gesetzlich nicht. Es ist also durchaus sinnvoll auch für uns, dass wir uns rigorose Regeln setzen, strenge Regeln setzen, wo das für uns persönlich nötig ist. Und ob das gesetzlich ist oder nicht, hängt auch hier wieder damit zusammen, warum ich das mache. Wenn ich sage, ich mache das, damit ich Gott gefalle, dann ist das gesetzlich. Weil wir können Gott nicht mehr gefallen, als wir ihm bereits durch Jesus gefallen. Das haben wir auch vorhin schon gehört, von Anfang der Welt sind wir gewählt, sind wir geliebt und Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Und Gott schaut uns durch das Blut Jesu, durch das Opfer Jesu an. Das heißt, wir gefallen ihm maximal. Wir können ihm nicht besser gefallen, als wir schon tun. Wenn ich also etwas tue, streng mit mir umgehe, damit ich Gott besser gefalle, damit ich denke, jetzt werde ich ein besserer Christ oder so, dann ist es gesetzlich. Geistlich ist, wenn ich etwas tue, weil Gott mir gefällt, weil ich Gott lieb habe, weil er mir und er gefällt mir, weil er gerecht ist, weil er gütig ist, weil er geduldig ist, weil er gnädig ist und mich von Anbeginn der Welt liebt. Wenn mir das gefällt und weil mir das gefällt, darum achte ich darauf, dass diese Beziehung nicht gestört wird und dann kann es auch durchaus sinnvoll sein oder erforderlich sein, rigorose Regeln zu haben. Und dann ist das auch nicht gesetzlich, sondern ich tue das, weil Gott mir gefällt und nicht damit Gott mir gefällt. Und genau davon spricht Paulus im Epheserbrief. Eben hatten wir den Text des Johannes. Paulus sagt im Grunde genommen genau das Gleiche mit anderen Worten. Und bevor Paulus auf den Lebensstil zu sprechen kommt, auf unsere Verhaltensweisen, das ist erst im 5. Kapitel, 3 Kapitel lang im Epheserbrief, spricht Paulus von dem, was Gott für uns getan hat. Gepriesen sei der Herr und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in ihn auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Hier wird deutlich, Gott hat uns geliebt, Gott hat uns auserwählt. Gott hat erstmal für uns gehandelt. Und Da geht es weiter. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade. Paulus legt Wert darauf, dass er, bevor er den Ephesern sagt, was sie tun und lassen sollen, dass sie verstanden haben, wie groß unser Gott ist und was er im Vorfeld bereits für uns getan hat. Und nur unter diesem Gesichtspunkt, nur unter dem Wissen von der Güte und der Gnade und Barmherzigkeit Gottes macht es Sinn, dann daraufhin seinen Lebensstil zu überdenken und auch Entscheidungen diesbezüglich zu treffen. Und da gibt Paulus sich also große Mühe, das den Ephesern klarzumachen. Und nachdem er das gemacht hat, 3 Kapitel lang, dann spricht er erst über Lebensstil. Nächste bitte. Und da sagt er dann zu den Ephesern: Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt hat und für sich selbst uns dargegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Hier ist 4-mal hintereinander das Wort Liebe. Geliebte Kinder, Liebe, Christus uns geliebt, lieblicher Geruch. Ist die ganze Zeit von Liebe die Rede. Und dann kommt unser Lebensstil. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Also wir haben eine Liebesbeziehung zu Gott und in dieser Liebesbeziehung haben Unzucht, Unreinheit und Habsucht keinen Platz. Das ist exakt das Gleiche, nächste bitte, was auch Johannes sagt, auch in der, genau der gleichen Reihenfolge. Erster Vers, den wir schon hatten, ich liebe die Welt noch, was in der Welt ist. Und dann spricht Johannes auch erstmal über Liebe. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Das heißt, auch hier wird deutlich, es ist ja eine Liebesbeziehung und in dieser Liebesbeziehung hat das, was dann kommt, Unreinheit, bei Johannes heißt es Fleischeslust, Augenlust, Hochmut des Lebens, in der Zürcher übersetzt mit Prahlen, mit Besitz, all das hat dann keinen Platz, weil Gott diese Dinge verabscheut und weil er mit diesen Dingen keine Gemeinschaft mehr haben kann. Wenn das in uns ist, kann seine Liebe nicht in uns sein. Diese beiden Dinge sind nicht miteinander vereinbar. Das heißt, entweder ist Gott in unseren Herzen oder nicht. Das hört sich krass an, aber das ist einfach auch so, weil die Sünde, dort wo Sünde ist, Gott keinen Platz hat. Und da, so ist auch der Text von Johannes zu verstehen, wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht ihm. Hier gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Ja, Johannes spricht ja einige Dinge an, auch Paulus hatte etwas andere Begriffe, ist aber genau das Gleiche, auch 3 verschiedene Punkte. Auch Johannes hat 3 verschiedene Punkte, Fleischeslust und Augenlust auf der einen Seite und als nächstes Hochmut des Lebens. Gehen wir erstmal auf Fleischeslust oder Augenlust ein, das ist, woanders steht auch das Begehren des Fleisches. Also hier geht es um die Dinge, die wir noch wollen, die wir haben wollen. Das andere, Prahlen mit Besitz, da geht es um die Dinge, die wir bereits haben. Jetzt erstmal die Dinge, die wir haben wollen. Fleischeslust, Augenlust ist Jahrtausende alt, auch der Vers ist ein altes, hat es also immer schon gegeben. Aber ich persönlich glaube, dass gerade durch die modernen Medien, die auch überall präsent sind, wir hier ganz besonders unter Beschuss stehen. Ich denke, dass wir hier mehr noch als früher, die Wesensart ist die gleiche, aber wir werden noch viel mehr beschossen von diesen Dingen. Also man kann ja bei Kaufland kaum in die Zeitungsauslage gucken. Oder neulich suchte ich mal nach einer Abbildung für eine Vorlesung. In der Biochemie oder in den Lebenswissenschaften werden oft als Modelle für Erkrankungen Mäuse mit defekten Immunsystem verwendet. Die haben dann aufgrund des defekten Immunsystems kein Fell. Dann wollte ich meinen Studenten also mal ein Bild bringen und habe dann, dumm wie ich war, in Google Nacktmaus eingetippt, um ein solches Tiermodell zu zeigen. Da bin ich ja bald vom Stuhl gefallen. Und das ist die Situation, in der wir leben. Wir werden bombardiert an allen Ecken und Enden, selbst wenn wir das gar nicht wollen. Und das heißt, wir müssen uns Kriterien überlegen. Jeder für sich persönlich. Ich werde garantiert nicht sagen, diesen Film sollt ihr nicht gucken und diese Webseite nicht besuchen. Aber jeder muss für sich persönlich unter Anwendung biblischer Kriterien seinen Umgang mit Medien und auch mit Besitz klären. Das ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich gucke manchmal einen Film einfach mal so, ach, ich habe Lust, den zu gucken. Meine Kumpels haben gesagt, der wäre cool, musst du auch mal sehen, schau mal an, ist ein toller Film, dann gucke ich das einfach. Und manchmal reicht es eigentlich, wenn man die ersten 5 Minuten sieht oder wenn man sich die Rückseite ansieht, dass man schon ein bisschen Kriterien bekommt, diesen Film einzuschätzen. Und ich denke, das ist wichtig für uns heutzutage, dass wir uns Kriterien machen, jeder für sich persönlich, was will ich mir angucken, was verzichte ich und was räume ich denn doch mal aus meinem meinem kleinen Medienschränkchen mal heraus, was da nicht hingehört. Da gibt es, und hier, denke ich, gibt auch die Bibel Kriterien dazu. Eines ist sicher Fleischeslust, Augenlust, also Sexszenen, Gewaltszenen, die, mit denen sollten wir uns, denke ich, nicht intensiv befassen. Das kann durchaus sein, dass es sinnvoll ist, sich mal einen Film anzugucken, wo sowas im Hintergrund ist. Aber wenn das dargestellt wird um dieser Dinge selbst willen, dann, denke ich, sollten wir da die Finger von lassen. Das Zweite nämlich, und das ist, glaube ich, noch viel mehr präsent und auch viel gefährlicher für uns, ist, was wir häufig in Filmen sehen, auch im Radio hören, ist die Verharmlosung oder gar Glorifizierung von Sünde. Und das ist etwas, was für Gott absolut inakzeptabel ist. Sünde ist Sünde, muss auch als solche genannt werden. Auch die Bibel nennt uns Beispiele von Gewaltszenen oder von Vergewaltigungsszenen. Auch in der Bibel werden Verbrechen beschrieben, aber es werden die Auswirkungen aufgezeigt, die diese Verbrechen haben. Die Auswirkungen von Ehebruch, von Sünde, von Gewalt, die werden deutlich. Und in vielen Filmen wird das nicht mehr deutlich. Da ist eigentlich der Dumme der sich nicht scheiden lässt und sich eine bessere sucht. Oder wir haben Filme, da sind nette, intelligente, hübsche Schauspieler, verkörpern da irgendwelche intelligenten Verbrecher, die dann am Ende mit 5 Millionen geklauten Geld nach Hause gehen, auf einer Segeljacht liegen und in Ruhe ihr Bierchen trinken, und das wird dann sozusagen glorifiziert. Ich kenne Filme, da fühle ich mich so auf der Seite des Verbrechers gezogen, dass ich dachte, hoffentlich kriegen sie den jetzt nicht. Das wäre ja schade. Aber das ist in Gottes Augen, wird hier Sünde verharmlost. Und solche Filme, ich persönlich werde zumindest in Zukunft solche Filme vermeiden, wo mir vorgegaukelt wird, ist doch alles nicht so schlimm, macht doch jeder, kannst du ruhig auch machen. Denn man muss sich ja fragen, ob Christen wirklich anders sind. Ich denke manchmal, Christen sind eigentlich genauso wie alle Leute, auch nur 20 Jahre später. Also viele, viele Dinge, die sich in unseren Bereichen entwickeln, entwickeln sich halt langsamer. Irgendwann hieß es, Christen tanzen nicht, dann tanzen sie 20 Jahre nicht, aber irgendwann später dann eben doch. Also ich frage mich, wie kommt das? Die Bibel ist immer dieselbe, aber unsere Vorstellungen, was Recht und Unrecht ist, verändern sich ganz langsam und schleichend. Und einer der Gründe ist sicher, dass wir uns auch, ja, diese Dinge aufnehmen, dass wir uns suggerieren lassen. Ach, so schlimm ist das alles nicht. Und ich denke, da müssen wir darauf achten, dass wir, wenn wir mit Medien umgehen, dass wir darauf achten, dass hier nicht Sünde verharmlost oder gar glorifiziert wird. Das gibt es auch, dass am Ende der Verbrecher der Tolle ist und der Geschädigte ist irgendwie, wird da gar nicht weiter erwähnt. Mehr will ich dazu nicht sagen. Jeder muss das persönlich für sich im Detail machen, aber ich denke, wir müssen uns selber Kriterien auferlegen, wie wir mit diesen Dingen umgehen wollen. Das nächste, was angesprochen wird von Johannes, ist Hochmut des Lebens. Ist ein bisschen schwieriger Begriff. Ich habe dann nach anderen Übersetzungen gesucht und eine andere Übersetzung, wo ich denke, die schon adäquat, inhaltlich richtig, ist Prahlen mit Besitz. Also Hochmut des Lebens, Prahlen mit Besitz. Jetzt geht es um die Dinge nicht, die wir noch begehren, die wir alle gerne hätten, sondern um die Dinge, die wir bereits haben. Und das Problem bei Besitz ist nicht der Besitz als solche, sondern Besitz gaukelt uns was Falsches vor. Das findet man ganz häufig in der Bibel, dass Reichtum und Besitz zu einer verzerrten Wahrnehmung der eigenen Position führt. Kennen wir in Deutschland auch den Spruch, hast du was, bist du was. Da sagte mein Opa immer zu mir, hast du was, bist du was. Schaff dir was an, bist du auch wer. Na? Und das ist eine der größten Gefahren von Besitz, dass er uns eine fälschliche Sicherheit vorgaukelt. Das sehen wir an dem Gleichnis von dem reichen Kornbauern, aber wir sehen das auch noch wieder an die Laodicea. Ich gebe die nächste bitte. Da heißt es, das hatten wir eben schon, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Dahinter steckt auch Hochmut. Ich sah mal einen Mercedes, der war golden, und da stand drauf, könnt ihr mir glauben oder nicht, das ist die Wahrheit, stand drauf, eure Armut kotzt mich an. Also sowas gibt es. Reichtum kann hochmütig machen, kann arrogant machen und kann dazu führen, dass wir uns für was halten, was wir nicht sind. Und das ist, denke ich, die größte Gefahr von Besitz. Wir wägen uns in Sicherheit. Ach, mir kann schon nichts passieren, ich habe ja noch mein Konto. Kann ja dann, das bezahle ich dann halt. Reichtum gaukelt uns eine Sicherheit vor, die in Gottes Augen nicht existent ist. Und deswegen kommt auch in der Gemeinde in Laodicea, kommt zum Schluss, und du erkennst nicht, dass du elend und ärmlich und blind bist und entblößt. Aber das Schöne ist, dass dieser Text hier nicht zu Ende ist. Es wäre schade, wenn das die letzten Worte der Bibel sind oder die letzten Worte des Briefes an die Laodicea. Der geht weiter. Schauen wir uns das mal an. Da heißt es, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Das heißt, Gott möchte den Lauen ausspeien aus seinem Munde, weil er keine Gemeinschaft mit ihm haben kann. Aber er bietet immer und zu jeder Zeit und auch hier und heute Umkehr an. Wir können zu jeder Zeit umkehren und wieder Gott zuwenden und er wird uns unsere Augen aufmachen. Er wird uns eine Augensalbe geben, mit der wir in der Lage versetzt werden, die Dinge aus seiner Sicht zu sehen. Dinge zu sehen, da wo wir sündigen, da wo wir vielleicht auch zu tief in die Welt eingetaucht sind, kann er uns neue Augen geben, die auch sehen, dass er uns lieb hat. Alle, die ich lieb habe. Gott hat uns lieb und er will uns das wieder neu zeigen und uns die Augen dafür öffnen und uns unsere Blöße, die wir vor ihm haben, aufdecken. Das tut erstmal weh, das ist eine Züchtigung, wenn er uns die Augen aufmacht. Aber er fordert uns zur Umkehr auf. Und dann geht es weiter und sagt, ich siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Das heißt, wenn wir umkehren, wenn wir Dinge, die wir einsehen, ändern, wenn wir Gott bitten, dass er uns da auch neues Denken gibt und auch die Kraft gibt, das umzusetzen, gerade auch vielleicht im Umgang mit Medien, im Umgang mit bestimmten Internetseiten, dass er uns da wieder vergibt und uns wieder neu zu sich einlädt. Und dann lädt er uns ein, zumal mit ihm. Wir haben heute das Abendmahl und das, finde ich, passt auch sehr gut zusammen. Dann haben wir wieder ganz intensive, enge Gemeinschaft und auch Tischgemeinschaft mit unserem Herrn. Und das bietet er uns an. Jeder kann zu jeder Zeit hier zu ihm kommen und umkehren. Das nächste bitte, da bin ich auch schon am Schluss, denn das sagt Johannes, fasst diesen Text noch einmal zusammen und zeigt nochmal die langfristige Relevanz. Er sagt, und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Gott lieben und den Willen Gottes tun ist in der Bibel eins. Wer Gott liebt, der tut seinen Willen. Das heißt, die Welt vergeht, wer aber Gott liebt und wen Gott liebt, der bleibt in Ewigkeit. Amen.